Inside Schalke, die dritte Halbzeit, wird produziert vom Bierchen bitte, der Podcast, und gesponsert von der Vereinten Volksbank. Und jetzt ab ins Stadion zu Bratwurst und Bier. Viel Spaß mit Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Glück auf und herzlich willkommen zu Inside Schalke, die dritte Halbzeit. Heute mit SV Elversberg. An meiner Seite heute mal wieder Pascal.
Glück auf.
Kevin, der Rückkehrer.
Hallo.
Nee, du warst letztens auch schon da.
Ich war immer da.
Ja, stimmt. Und mir, Enrico.
Ja. Dann bin ich jedes Mal der Rückkehrer.
Ja, weil du so oft fehlst.
Nein, ich war da.
Pokal warst du nicht da.
Stimmt.
Da haben wir doch die Verletztenliste noch ausklamüsert. Das hat von der Überbelastung.
Hast recht.
Wo der Pascal bis heute nicht zustimmt.
Ja, tue ich auch nicht.
Können wir jetzt gleich nochmal drüber sprechen.
Nö.
Ja, SV Elversberg, 1-0 geschlagen.
Lass uns doch mal direkt auf den dezimierten Kader eingehen. Meisterwerk Miron Muslic, ja, Valentovic reingeworfen.
Chancengeber.
Ja, gut, aber da war auch nicht mehr viel. Hätte ich da auf der Bank gesessen, hätte ich wahrscheinlich auch spielen dürfen.
Ja. Du hast einen Matriciani eingewechselt. Ich würde eher sagen, Verzweiflung pur.
Ja, ey, aber das war, der kam ja rein und dann.
Da war eine Stimmung.
Ich habe geschrien, Henny!
Ja, und direkt gelb gekriegt, ne?
Mega, aber
der ist nicht in ein Kopfballduell gegangen, der hat nicht einen Zweikampf, glaube ich, gewonnen.
Geiler Typ, aber nee, mit dezimiertem Kader einen Sieg geholt, muss ich euch echt sagen, bin ich sehr, sehr glücklich drüber, weil das hätte auch ordentlich nach hinten losgehen können.
Ganz kurz, Zweikämpfe geführt, 2, gewonnen davon 0.
Oh.
Wer?
Henning.
Matriciani. Aber selbstverständlich hat der 2 Kämpfe gewonnen.
Was denn? Der hat einen Foul gemacht, eine gelbe Karte bekommen, 2 Zweikämpfe verloren. Hast du
geguckt beim Kicker?
Da gehe ich gar nichts an.
Das ist falsch.
Naja.
Der hat 2 Kämpfe gewonnen, vor meinen Augen.
Ja, ja, klar.
Ich habe gejubelt.
Ja, der kam noch nicht entdeckt, der kam noch nicht nach vorne.
Du hast aber auch Hygieneerschütterung gehabt, glaube ich. Guck dir mal die Bank an, was du sagst, ne? Mika Kadir, wie heißt der? Ihr seid?
Kadre.
Ja,
einmal Gulaschi.
Gulaschi, Remmert nach Ewigkeit, Verletzung wieder da.
Donkor,
Matriciani. Das ist.
Und dann schlägst du trotzdem Elversberg. Und ja. wie ich finde, also für mich war das mit das schönste Schalke-Spiel der letzten Jahre. Das war genau das, was ich mag. Du hast unfassbar gut verteidigt.
Ja, weil die gespielt haben wie Atletico Madrid.
Ja, und du hast keinen Torschuss richtig zugelassen.
Scheiße, aber gemauert.
Und du gewinnst 1-0. Mit wie viel Prozent Ballbesitz, Pascal? 30?
Ja, ich glaube 65 hat der Trainer von Elversberg gesagt. Er sagte, 65% hatten die. Ich gucke nochmal ganz kurz nach, aber ich meine, waren 65. 68%, ja. Aber der hat auch gesagt, wenn du auf Schalke was holen willst, dann brauchst du irgendwelche Statistiken, die außergewöhnlich sind und deswegen brauchst du da schon 75 oder mehr. Und da hat er halt auch recht gehabt, ne? Am Ende des Tages hast du einen verdienten Sieg, du hast nicht eine einzige Torschance zugelassen, natürlich ist das bei Elversberg immer so eine Gefahr, aber du hast einen Kopfball, den der Karius Weltklasse hält, der war aber abseits, du hast eine 1-gegen-1 Situation, die der Karius hält, war auch abseits, ein Tor von, wie heißt er noch gleich, Kevin?
Abdennau Lieb.
Der war falsch. Edu Talib oder so.
Ja, der. War auch 3 Meter abseits, also im Prinzip.
Ja, und einmal, wo der Katic sich fallen lässt.
Ja, das
hat er sehr schlau gemacht.
Ey, was Katic gespielt hat, das war ja absurd.
Ja, aber nichtsdestotrotz, ich sehe es ein bisschen anders. Oder anders nicht. Ich muss ganz ehrlich sagen, wenn wir mal so auf die erste Halbzeit gucken, Elversberg seit langem mit die stärkste Mannschaft, die auf Schalke gespielt
hat. Die haben brutal guten Ball gespielt.
Ja, die waren unfassbar. Unten am Boden. Ich habe auch jetzt gerade nochmal geguckt. Das haben wir ja letzte Woche gesagt, glaube ich. Die haben 505 gespielte Pässe im Gegensatz zu Schalke 230.
Gut, aber du musst auch dazu sagen, die 500 Pässe, davon waren 250 in der eigenen Viererkette, weil Schalke so geisteskrank hochstand.
100%.
Und ja. So früh angelaufen hat. Das war ja wild, ne? Also ich habe selten Schalke im eigenen Stadion gesehen, dass sie wirklich den Gegner am 16er schon unter Druck setzen.
Ja, das stimmt. Aber Passquote 84%. Wahrheitet das, was die ersten 11 Spiele schon gemacht haben. Aber nichtsdestotrotz fand ich, also spielerisch, Elversberg mit einer der stärksten Mannschaften. Aber die
auf jeden Fall einen sauberen Ball gespielt.
Hatte ich nicht gesagt, dass Elversberg uns wahrscheinlich am besten liegen würde als Gegner?
Ja, schon, haben wir gesagt, ne, durch unser Pressingverhalten, keine diagonalen Bälle, wo die Schwachstellen offensichtlich waren, sind, wie auch immer. Aber nichtsdestotrotz haben die Schalke schon gut hergespielt.
100%, ne? Klar.
Man muss aber sagen,
aber wie gesagt, die haben bis ins letzte Drittel nur gespielt. Und das hat Schalke zugelassen, ne? Genau. Schalke hat es zugelassen, nimmt den Ball, spielt. Das sah teilweise auch echt gut aus. Es war manchmal auch so schnell gespielt. Du hast ja teilweise Situationen gehabt, wo Schalke mit drei Spielern auf einen gepresst hat. Und die haben einfach die drei Spieler stehen lassen manchmal. Da habe ich mir gedacht, wie kann das so einfach gehen? Das ist Elversberg, Alter.
Ja, aber die haben da anscheinend auch einiges richtig gemacht. Die haben ordentlich was verloren, aber wir haben uns auch zwischenzeitlich gefragt, wo haben die Spieler schon wieder her? Also der Sechser war brutal von denen. Der hat mir richtig gut gefallen und der Rechtsaußen.
Hat einer von euch die Frisur vom Keeper gesehen?
Nee.
Da war ganz wild.
Echt?
Das war also, als wäre die Maschine irgendwann kaputt gegangen, so auf halber Strecke.
Ja, vielleicht. Wenn ich meinen Hund rasiere, geht die auch manchmal leer mittendrin. Dann muss ich auch später weitermachen. Da hat vielleicht die Zeit nicht mehr gereicht.
Das hat mich tatsächlich sehr getriggert, die Frisur von dem Keeper. Aber ja, die haben wirklich einen unfassbar kranken Ball gespielt. Mhm. Kann man nichts zu sagen. Haben dich teilweise so aussteigen lassen.
Was man aber auch sagen muss, ich hatte zu keiner Minute, also anders. Ich glaube, wäre das 1-0 für Elversberg gefallen oder es hätte lange 0-0 gestanden, wäre das Spiel, glaube ich, anders ausgegangen. Dadurch, dass wir so früh getroffen haben, hatten wir immer so ein gutes Polster nach hinten raus. Die haben zwar gut gespielt, aber ich hatte zu keiner Sekunde irgendwie so das Gefühl, dass wir keine Kontrolle über das Spiel haben. Dass die halt wahllos verteidigen oder die Zweikämpfe nicht holen und. Deshalb, ich sag, wahrscheinlich auch ein bisschen gewollt, dass die ruhig spielen sollen. Ja, natürlich. Ihren Ball, ihren Stiefel. Und dann in den richtigen Momenten genau mit Defensivaktionen Akzente zu setzen, um dann zuzuschlagen.
Das ist ja das, was ich sagte, ne? Du hast sehr hoch gestanden, hast den Platz gegeben, wo sie den haben durften, bis ins letzte Drittel. Aber dann war halt auch Feierabend und da hast du dann halt auch richtig zugepackt. Und das frühe Tor kommt dir natürlich entgegen, weil du dann wieder diesen Switch machen kannst zwischen defensiv stabil stehen und offensiv aggressiver agieren. Das musst du natürlich mit einer Führung oder kannst es mit einer Führung dosierter machen. Aber du hast trotzdem gesehen, wie gut die Ketten standen, wo du Elversberg den Ball gelassen hast, wo sie den Ball haben durften, da hast du dann halt einfach diese 68% Ballbesitz, diese 500 gespielten Pässe. Aber, ne, wie du auch sagst, und das hatte ich ja eingangs gesagt, du hast Elversberg nicht eine einzige Torchance gegeben. Das, was sie hatten, war abseits. Und das gehört halt auch dieses Jahr tatsächlich zur Wahrheit. Ein Kartic hat diese Abwehr so unfassbar gut unter Kontrolle und die spielen eine so starke Abseitsfalle, dass du wirklich jedes Mal siehst, wie der den letzten Schritt da rausrückt und die Spieler ins Abseits stellt und die ganze Mannschaft auf dieser Linie steht. Das ist so stark, weil normalerweise mit so einer offensiven Abwehrkette, wenn du da schnelle Spieler hast, kannst du dich ja so gut durchkombinieren. Und das hat Elversberg ja da 2-3 Mal gemacht, aber es war einfach immer Abseits. Und das waren so gute Schnittstellenpässe, die einfach so ins Abseits gestellt wurden. Wirklich geisteskrank. Kartic auch so, wenn du das ganze Spiel gesehen hast, der hat sich in jeden Zweikampf geworfen, der hat sich in alles reingeschmissen. Ich weiß nicht, die eine Grätsche da bei mir an der Seite, an der Süd, wo der da so halb reingeflogen kommt, den Ball klärt.
Nach dem langen Ball, ne?
Ja, ja, wo alle erstmal gedacht haben, ob das ein Elfer ist, aber der spielt den so sauber da raus. Also, der wurde gesagt, das ist Krieger und das hat er gestern, war glaube ich das Spiel, wo diese Bezeichnung Krieger am besten drauf passt.
Kartic mit einer Bombenpartie, stimme ich zu.
Aber der Partner war auch krass.
Und genau das ist das, worauf ich hinaus will. Hätten wir, oder in der ersten Halbzeit habe ich gesagt, Spieler des Spiels ganz klar Kurucay. Der macht das Tor und einen koordinierten Ball nach vorne, gute Zweikampfhärte, abgezockt. Hätte ich tatsächlich gesagt, aber über die Länge der Partie ist das Spiel immer mehr in Richtung Kartic gegangen, weil er dann halt auch wichtiger wurde, ne, für die gegen den Ebtenau Liebter. Der war ja auch eine Kante, der war ziemlich groß, ne? Nichtsdestotrotz hat er jeden Luftzweikampf gewonnen, ne? Und halt in den entscheidenden Situationen halt gut abgezockt gewesen, ne? Das eine Tor, was wir am Anfang gesagt haben, was auch abgepfiffen wurde, wo der sich fallen lässt. Der hat sich ja schon übel fallen lassen, der hat den irgendwie am Arm gezogen und dann, ne? Aber die Abgezocktheit musst du halt erstmal haben, ne? Frage an euch, was habt ihr vom Schiedsrichter gehalten?
Boah, der Einwurf, ne? Mit Vitali Becker. Das war ja geisteskrank.
Die gesamte Partie.
Also erste Halbzeit, sage ich, kann man so noch mitgehen. Das geht eigentlich. Zweite Halbzeit hat er meiner Meinung nach das Spiel komplett außer Hand verloren. Das, was du gerade angesprochen hast, da habe ich mich ja in der in der Gruppe drüber sowas von aufgeregt. Da kriegst du wegen Zeitspiel eine gelbe Karte, wohlgemerkt die fünfte gelbe Karte. Obwohl die Ersatzspieler von Elversberg vor deiner Nase.
Achso, die laufen da lang.
Ja, ja. Langlaufen. Also das ist ja so absurd gewesen. Dann der klare Freistoß, den Elversberg nicht kriegt, auch da bei mir an der Seite. Geist, also der hat für mich so dermaßen das Spiel aus der Hand verloren. Schalke wollte natürlich auch diese Unruhe im Spiel haben, ne? Das hast du gemerkt, die haben wirklich alles genutzt. Wer mir in dem Spiel sehr aufgefallen ist, war Finn Porat. Der lag irgendwie gefühlt jede Aktion auf dem Boden, hat irgendwie überall Schmerzen gehabt, ich weiß nicht. Jede Aktion, die der hatte, lag der ja wirklich.
Ja.
Ob das Kopf, Rücken, Arm, Knie, Fuß, der hat immer irgendwas gehabt. Als er ausgewechselt wurde, der sah auch so verwirrt aus, als wenn er gar nicht gewusst hätte, wo vorne und hinten ist. Der war geisteskrank, wenn du den da siehst. Und hat der Trainer ja auch von Elversberg dann nach dem Spiel auf der PK gesagt, das wollte Schalke natürlich auch irgendwo provozieren, diese gewisse Unruhe, ne? Den Spielfluss von Elversberg damit unterbrechen. Und das hat halt einfach auch sehr gut geklappt. Was ich halt schade finde, ist, der Schiedsrichter sollte dann sich nicht davon auch beeinflussen lassen und sollte halt einfach, ja, trotzdem noch den Überblick behalten.
Also der hat echt schlecht gepfiffen, aber für beide.
Ne? Ich zitiere also, Felix, der ist gottlos gewesen.
Ja, das war, das, also unglaublich, wirklich. Aber ne, wie du schon sagst, ich denke, da war so ein klarer Cut nach der Halbzeit. Ne? Da war eine gewisse Unruhe im Spiel. Elversberg hat keinen Spielfluss mehr gefunden. Wir auch nicht.
Aber bewusst bei uns.
Für die zweite Halbzeit bewusst, ja. Erste konnten wir, glaube ich, nicht so richtig. Weil auch da, finde ich, waren Muster zu erkennen. Eigentlich sind unsere Angriffe immer über den Innenverteidiger. Dann auf Kurucay. Dann auf Vitali Becker. Und dann so ein halbgechipptes Ding. Irgendwie da vorne ganz ekelhaft rein mit der Hoffnung, dass der halt aber durchrutscht und einer von den beiden vorne abgehen kann. Hat zwei, dreimal geklappt, wurde dann nicht äußerst gefährlich, aber nichtsdestotrotz hat es zu Situationen geführt, wo Karaman ans Außennetz schießt, Ziller einmal irgendwie da so halb aufs Tor zuläuft. Aber nichtsdestotrotz wieder ein sehr statisches Spiel. Wie auch schon gegen Karlsruhe, wie gegen Darmstadt. Und das ist das, was ich letzte Woche gesagt habe. Ich finde, wir hatten so die ersten fünf Spiele genau den gleichen Spielstil, bombensicher verteidigt, statisch nach vorne, also nahezu gar nichts, irgendwie nichtsdestotrotz ein Tor gemacht und ein 1-0 reicht, ja, versteht mich da nicht falsch.
Ja.
Mir ist ja egal, ob wir 6-0 oder 1-0 gewinnen, da kräht kein Hahn am Ende mehr nach. Nichtsdestotrotz hatten wir dann so nach dem fünften Spiel, glaube ich, so einen Bruch und dann lief alles. Dann haben wir unglaublich gut verteidigt, nach vorne gut gespielt und seit Darmstadt haben wir wieder so diesen Bruch, dass wir jetzt wieder nach vorne irgendwie nichts hinbekommen. Und ja, mal abwarten. Wie gesagt, ein Tor gemacht, drei Punkte geholt, reicht, aber
dürfen halt auch nicht vergessen, ne? Wer hat alles gefehlt? Deshalb musst du dann irgendwie ein anderes Stilmittel finden, wie du zum Tor kommst. Wie fandet ihr eigentlich Mika Valentovic?
Bevor wir darauf kommen, nochmal zu dem, gespannt, was du gerade gesagt hast. Ich glaube tatsächlich, dass es gar nicht gewollt war, diesen Offensivfußball zu spielen, den du vorher gesehen hast, bis vor dem Pokalspiel gegen Darmstadt. Ich glaube, das war nicht gewollt, wieder so offensiv zu spielen. Weil das Problem an der ganzen Geschichte ist, hättest du gegen Elversberg so offensiv gespielt, wie du es die Wochen davor gemacht hast, dann hättest du Elversberg die Räume gegeben, die definitiv genutzt hätten, um uns richtig weh zu tun. Ich glaube tatsächlich, dass Schalke in dem Spiel offensiv den Gegner unter Druck setzen wollte. Das hast du klar gesehen. Aber die wollten nicht diese schnellen Umschaltmomente nach vorne haben, weil die wussten auch, verlieren wir den Ball, ist Elversberg definitiv in der Lage, genauso schnell umzuschalten und uns richtig weh zu tun. Deswegen glaube ich, dass dieses ganz dosierte, aggressive nach vorne spielen immer mal wieder und viel über Standards zu kommen, eigentlich der Plan war, Elversberg wirklich komplett auszuschalten. Das ist meine Vermutung, warum wir nicht so offensiv gespielt haben, wie die Spiele davor.
Ja, aber du siehst ja auch, dass da keiner mit klarkommt, so wirklich.
Ja, kann gut möglich sein.
Also, natürlich musst du das Tor machen, ne? Klar, Kurucay hat noch die Chance gehabt, das zweite Tor zu machen, wo der Spieler auf der Linie rettet. Du hast auch das ein oder andere gehabt, wo es mal wieder ein bisschen brenzlicher wurde, dieser Fallrückzieherversuch von Silla.
Ja.
Wenn er den durchlässt, steht der Porat da am zweiten Pfosten oder auch der Volleyschuss von Porat. Also man muss auch dazu sagen, ein 2-0 wäre tatsächlich auch verdient gewesen. Und ja, hätte dem Spiel natürlich für uns deutlich mehr Ruhe gegeben. Aber was du auch gesagt hast, Kevin, Ich habe auch nicht einmal das Gefühl gehabt, dass du jetzt irgendwie Angst haben musst, weil das eine so wieder erwachsene, hundertprozentige Leistung war, vor allem hinten. Und da hatte ich auch vor dem Podcast drüber nachgedacht. Da können wir vielleicht jetzt einmal kurz reingrätschen mit. Ich habe mir auf dem Weg hierhin gedacht, wer ist für mich Spieler des Spiels? Und ich muss einfach wieder sagen, Kurutic. Kurutic und Kurutschei. Das ist unfassbar, dass Kurutschei vertragslos war, dass den kein Erstligist holt. Okay, alles klar. Aber das ist ein unfassbar starker Zweitliga-Verteidiger. Und dass Kurutschei uns 400.000 Euro gekostet hat.
Geschenkt.
Das ist so ein guter Transfer gewesen von Miron Muslic und Frank Baumann. Wahnsinn. Auch Karius wieder. Muss man auch wieder mit in dieses Ding. Die drei Ks. Das ist Wahnsinn.
Ja, aber guck auch mal, was die am Ende gekostet haben. Ne? 450.000 für die drei zusammen.
Karius, wie viele lange Bälle von Elversberg hat der wieder rausgeholt? Das ist so wichtig. Mit dieser Offensive, das ist ja das, was ich letzte Woche oder vorletzte Woche gesagt habe. Mit dieser offensiven Abwehrkette musst du einen Torwart haben, der mitspielt, auf den du dich verlassen kannst. Und der hat, glaube ich, auch dieses Spiel wieder 3, 4, 5 lange Bälle abgefangen, wo Elversberg sonst durch gewesen wäre. Und das gefällt mir so gut. Diese drei Ks da hinten, das ist unfassbar stark. Und jetzt, ne, lass mal einen Becker wiederkommen. Dass der fit ist. Dann lass mal wieder den ein oder anderen Offensivspieler fit werden. Lass mal im Winter vielleicht den ein oder anderen Transfer noch dazukommen. Wenn das so weitergeht, dann wirst du gegen Ende der Saison definitiv eine sehr ruhige und erfolgreiche Saison bestreiten. Wo es am Ende des Tages hinführt, ist natürlich schwer zu sagen, weil die Liga so geisteskrank eng ist, wie glaube ich schon lange nicht mehr.
Kriegen wir von dir immer noch keinen Aufstiegskandidat, Pascal?
Aber da mit der engen Liga muss ich dir, glaube ich, widersprechen, weil ich finde die nicht so eng wie die Jahre davor.
Hast du recht.
Nichtsdestotrotz hast du natürlich recht, ja, dass wir am Ende eine erfolgreiche Saison bestreiten werden.
Entschuldigung, ich breche mal ganz kurz dazwischen. Das Spiel ist gerade abgepfiffen, also wir nehmen jetzt gerade auf 3:30. Paderborn hat gegen Magdeburg gewonnen, dementsprechend wir natürlich nur Zweiter. Aber 4 Punkte vor Platz 3 Elversberg.
Und da bist du jetzt wieder richtig, Kevin?
Und da bin ich wieder richtig. Ich finde die Liga nicht so eng wie die Jahre davor. Erinner dich an das Aufstiegsjahr. Da haben wir bis Sandhausen, da waren, glaube ich, 6 Mannschaften, die hätten noch irgendwie realistisch aufsteigen können. Letztes Jahr, wo wir auf einmal dann angefangen haben, ein paar Spiele zu gewinnen, da haben wir dann zu Hause gegen Hannover, war das, meine ich, nur gesagt, ja, wenn du das noch gewinnst, bist du nur noch 6 Punkte.
Ja.
Obendran,
da waren, glaube ich, 10 mit drin. Ja.
Kompletten Scheiß gespielt hast. Deshalb gehe ich mit dem Argument, dass die Liga so eng ist, nicht mit, weil guck dir mal das Gefälle nach unten
nicht
hin.
Nicht punktetechnisch. Ich rede qualitativ von den Mannschaften.
Ja, das gut, aber Punkte kommen ja mit Qualität.
Guck mal, was haben wir auf Rang 4?
Punkte mit Qualität kannst du auch nicht sagen. Elversberg hat auf dem Papier nicht die Qualität. Schalke hat auf dem Papier nicht die Qualität. Ne?
Ja, Schalke doch.
Ja. Also es geht mir wirklich nur darum, mit eng meine ich wirklich die Qualität der einzelnen Mannschaften, wie sie gegeneinander spielen. Ah, okay. Das ist ja das, was wir meinen. Du fährst nicht mal eben jetzt nach Dresden und sagst, die knall ich weg. Wir sitzen zwar hier und sagen, du musst in Dresden gewinnen, aber du fährst da nicht mit dieser Selbstverständlichkeit hin, wie zum Beispiel ein HSV letztes Jahr nach Regensburg gefahren ist.
Ja, yeah, klar.
Das meine ich
richtig,
damit.
Das stimmt,
ja. Punktemäßig gebe ich dir recht, entzerrt sich das gerade. Du hast 4 Punkte auf Platz 3. Paderborn mittlerweile 6 Punkte, gar keine Frage. Dahinter staut sich das natürlich.
Wie viel hast du auf 4?
4.
5. Aber dann, okay, 5. Dann gehe ich aber mit einem Argument mit, weil ich bin davon ausgegangen, dass ein Argument darauf zielt.
Punktetechnisch nein, qualitativ der Mannschaft. Also du hast nicht dieses Regensburg, wo du eigentlich weißt, die haben 2 Tore geschossen und 70 kassiert. Regensburg war ja so schlecht, die haben mehr Tore kassiert als wir. Und wir haben ja gefühlt jedes Spiel 5-0 verloren.
War da nicht das eine Video, wo die Mutter mit dem Sohn da war und sich da beleidigt hat?
Ja,
und Regensburg
das war Regensburg.
Ich weiß das nicht.
Das war krank.
Nee, mir geht's wirklich nur um die Qualität. Und wenn du dir das dann anguckst, du verlierst letzte Woche gegen Karlsruhe. Ne, meiner Meinung nach ein unentschieden Spiel, also keine Mannschaft hätte sich irgendwie beschweren können, wenn es unentschieden ausgegangen wäre. So, und jetzt verliert Karlsruhe 4-0 in Bielefeld.
Ja, Wanizek war nicht gut drauf.
Nein, aber ne, Kaiserslautern verliert zu Hause gegen Berlin.
Hey, aber du, ich sag dir eins, ich habe Angst vor Berlin.
Ich habe von Anfang an gesagt, Berlin ist für mich klarer Aufstiegsfavorit.
Die fangen jetzt an zu punkten und ich glaube, die werden zum Ende hin eine Rolle spielen. Aber nichtsdestotrotz, du kannst es nicht mehr abstreiten. Wir haben jetzt 9 Siege. Und wie mein guter Sitznachbar im Stadion sagte, mit 20 steigst du definitiv auf, ne, weil du mal zwischendrin mal einen Unentschieden holst und. Dann habe ich gesagt, ja, aber wie belegst du das? Dann hat er mir in der Halbzeit da...
Ja, das ist eine Leidenschaft.
Ihr kennt den, ja. Hat er mir in der Halbzeit die letzten 7 Jahre rückwärts erklärt und hat gesagt, hier 20, da 20, da 20. Also eigentlich ist der Grundsatz, mit 20 Siegen sollte man fix aufsteigen.
Ja, 60 Punkte ist, glaube ich, so die aber magische Grenze.
Das ist jetzt natürlich hypothetisch gesagt. Und,
aber hypothetisch oder hypothetisch?
Hippo, Heppo. Kennst du die?
Ja, Hippo-Hippo-Snack. Hippo-Hippo-Snack.
Lecker. Aber kriegen wir jetzt mal vom Pascal ein... Wir sind ein Aufstiegskandidat.
Naja, es ist ja, es ist Junge.
Bist du doof?
Es ist ja so, dass ich, es ist ja so, dass ich immer wieder gesagt habe, wenn Schalke diese Leistung bringt, ist Schalke eine Mannschaft, mit der zu rechnen ist, mit der man rechnen muss. Ich habe auch gesagt, man muss gucken, was passiert im Winter, was werden noch für Transfers getätigt, weil du musst den Kader in die Breite definitiv aufstellen. Das merkst du jetzt gerade.
Und warum merkst du das? Wegen der Belastung?
Nein, weil wir einfach Unglück haben mit verletzten Spielern. Du musst halt jede Verletzung anders betrachten. Und du kannst nicht sagen, nur weil wir 10 verletzte Spieler haben, liegt es an der Betrachtung, an der Belastung. Weil wenn ich, keine Ahnung, zu Hause auf der Treppe umknicke, weil ich mit Socken auf der Holztreppe laufe, dann liegt das nicht an der Belastung in Spielen, sondern weil ich einfach zu bräsig bin zu laufen.
Ja, aber da ist ja keiner ausgerutscht zu Hause.
Nein, aber es geht darum, was hast du für Verletzungen und was sind das auch für Spieler? Ich sag mal, Armin Younes, der jetzt unglücklich wieder ausgefallen ist, ist ja jetzt auch bekannt dafür, öfter mal verletzt zu sein. Oder ein Heulund, ne, das sind halt alles unglückliche Sachen. Ein Remmert ist, glaube ich, umgeknickt. Das hat ja auch nichts mit der Belastung zu tun. Der war im ersten Spiel. Also das sind viele Verletzte, die halt, ne, Timo Becker ist auch nicht die Belastung, sondern der ist unglücklich mit Schallenberg zusammengeknallt. Und das sind jetzt schon 4 Spieler, die nichts mit der Belastung zu tun haben.
Bei Remmert weiß ich übrigens, dass der beim Warmmachen im Oberschenkel was gespürt hat.
Naja, der ist nach 2 Minuten, hat er gesagt, wird heute nichts. Aber wie gesagt, ne, ich habe auch gesagt, du musst eigentlich schon aufsteigen, wenn du die Spieler behalten willst, wie ein Elfahusi, wie ein Becker oder den einen oder anderen, der da vielleicht jetzt noch interessant werden könnte. Also ich sage, du bist, wenn du weiter da bleibst, eine Mannschaft, die definitiv oben stehen kann und mit der zu rechnen ist. Aber vom Aufstieg rede ich erst am 30. Spieltag. Aber mit dir muss man definitiv rechnen, weil 12 Spieltage ist jetzt nicht Ende der Saison, aber 12 Spiele zeigt eine Tendenz.
Wenn du nach einem Drittel Zweiter bist,
ja, die Tendenz von Hamburg in den letzten 7 Jahren, bevor die aufgestiegen sind, ging auch jedes Mal nach Liga 1, weil die 20 Punkte Vorsprung
hatten. Ja, aber da wurde ja aber auch gesagt, Hamburg ist Aufstiegskandidat Nummer 1.
Und Hamburg ist nie aufgestiegen.
Ja, ob die dann Ostern zu viele Osterhasen gegessen haben und jedes Mal im April eingebrochen ist, ist eine andere Nummer.
Und als wir aufgestiegen sind, hat jeder gesagt, Schalke kann nicht mehr aufsteigen. Und dann legst du deine Serie von 8 Siegen in Folge oder so hin, verlierst dann einmal gegen Bremen und gewinnst dann nochmal 2 oder 3 Spiele. Damit hat auch keiner gerechnet.
Ja, klar.
Ne? Also es kann so viel passieren.
Ich habe mich auch gestern habe ich mich mit Auheim am Stadion unterhalten, in der Halbzeit. Der sagte irgendwie, ja, aber das ist noch nicht die richtige Zeit aufzusteigen. Und da wurde ich so ein bisschen,
schippisch.
Ein bisschen sauer, ja, weil.
Das ist für mich die dümmste Aussage, die es gibt.
Ja, vor 2 Wochen, ja, glaube ich, schon. Was ist das für ein Kommentar? Ja, das ist nicht die richtige Zeit. Ja, aber wann ist denn die richtige Zeit? Dann gehen wieder 5 Spieler.
Richtig.
Dann musst du wieder 5 neue holen. Der Kader wird ja von Jahr zu Jahr schlechter.
Das Thema hatten wir vor 2 Wochen. Das ist die dümmste Aussage, die du treffen kannst. Es gibt nicht den falschen Zeitpunkt aufzusteigen. Außer, da sind wir dann wieder bei dem anderen Thema, U23. Übrigens, muss ich euch korrigieren, hatte ich recht gehabt. Das Parkstadion ist nicht für dritte Liga tauglich, in keinster Art und Weise. Zu wenig Plätze, kein eigener Pressebereich, noch so viele Sachen. Müsst ihr mal gucken, da war irgend so ein Knappenschmiede-Typ gewesen bei der beim WAZ-Podcast. Der hat genau darüber geredet, was Schalke bräuchte, um dritte Liga überhaupt spielen zu können. Und dann kommt die Clou von dem Ganzen. Da war ja gestern das Mini-Derby gewesen, Schalke gegen Dortmund, ne?
Sind untergegangen. Ja, aber hey, Halbzeit war auch gut.
Da haben aber 2 Millionen Kaderwert gegen, ich glaube, 16 Millionen oder so gespielt. Also war schon wild. Und du hast aber auch gemerkt, die 2 Spieler da von Dortmund hier, dieser Deville oder wie der heißt, der hat ja, glaube ich, schon ein paar Profi-Einsätze, den haben die in keinster Art und Weise in den Griff gekriegt. Aber da wollte ich nur noch mal
weißt du, was dann gemacht werden müsste?
Ja, die müssten, wie gesagt, die müssten, die mehr Plätze müssten da gestellt werden. Die müssten glaube ich, das müsste mehr, das Sicherheitskonzept geht, glaube ich, nicht alles. Dann Pressebereich müsste noch gemacht werden. Müsst, wenn euch das interessiert, schaut euch das mal an, da von der WAZ, da ist so ein Typ, der redet exakt darüber, was bräuchte Schalke, um wirklich dritte Liga zu spielen. Aber das ist ja auch gar nicht das Ziel der, der U23. Und ich denke, das wird sich jetzt auch mit der Zeit so ein bisschen normalisieren. Aber nichtsdestotrotz, das fiel mir noch mal ein, wir hatten ja darüber gesprochen, das kannst du gar nicht finanziell stemmen aktuell, dritte Liga mit der zweiten Mannschaft.
Okay, jetzt haben wir aber Enrico vergessen. Der hat uns ja eine Frage gestellt vor 27 Minuten und
genau.
30 Sekunden.
Mika Valentovic.
Du, ich hab erst gesagt, da habe ich mich selber korrigiert, weil das gar keinen Sinn macht. Ich habe erst gesagt, boah, bei der einen oder anderen Situation ist er nicht so weit. Und dann hat er den Pass mit der Hacke da rechts außen gespielt, wo dann die Flanke rausgekommen ist. Dann habe ich mich selbst korrigiert, weil der ist doch nicht so weit. Der hat einen Profi-Einsatz über 2,5 Minuten.
17 Jahre alt.
Ja, und jetzt in der Startelf. Also das war wieder so eine flapsige Stadionfloskel. Der hat es gut gemacht, der hat es überragend gemacht. Der hat schwer geackert. Der ist die Innenverteidiger in einem unglaublichen Tempo angelaufen. Und das war auch mit einer derjenigen, warum Elversberg ganz oft den Spielaufbau nicht so gestalten konnte, in der zweiten Halbzeit vor allem, wie sie wollten. Weil dann ging der Ball auf den Torwart und ab nach vorne.
Der war einmal 90 Minuten durchgespielt, ne?
Nee, der wurde ausgewechselt.
Ja, in der 90. Minute.
Ja, mit den 10 Minuten Nachspielzeit.
Ja.
Ich sag ganz ehrlich, der Typ hat für das, was du erwartet hast, wirklich ein Weltklasse-Spiel gemacht. Weil der hat einfach das gemacht, was er machen sollte. Ne? Ich bin zwar ein bisschen erschrocken gewesen, dass er mit 17 schon den kompletten Arm zutätowiert hat. Das ist halt auch irgendwie ein bisschen komisch gewesen. Aber da sind wir ja dann auch wieder bei dem Punkt, was ich seit so ewig vielen Jahren immer und immer wieder gepredigt habe. Hast du ein stabiles Konstrukt mit, in dem Falle jetzt, Karius, Katic, Kurucay,
Karaman,
Schallenberg, Karaman. Dann hast du so viele Spieler, wo du einen jungen Spieler einfach mal reinschmeißen kannst und es juckt nicht. Das hast du gemerkt gegen Karlsruhe mit Ayhan und Sanchez neben einem Katic, was über das ganze Spiel gesehen gut geklappt hat. Das klappt jetzt immer noch mit einem Ayhan sehr gut neben einem Katic. Und da kannst du dann halt einfach einen Valentovic reinschmeißen, sagen, Junge, du hast nichts zu verlieren, genieße 60.000, geiler Rasen, geiles Spiel, hab Spaß, egal was passiert. Wusstet ihr, dass er früher mal Stürmer war und von Norbert Elgert als rechter Schienenspieler, rechter Offensivspieler umfunktioniert wurde?
Nee.
Der kam irgendwie aus Bremen, ist noch gar nicht so lange in NLZs unterwegs. Und war früher mal ein Stürmer gewesen und ist dann jetzt zum rechten Schienenspieler umfunktioniert worden, als Stürmer irgendwie nicht so geliefert und dann als rechter Schienenspieler, glaube ich, schon 7 Vorlagen oder so gegeben in der U19. Also,
aber wo wir bei Norbert Elgert sind, habe ich heute gelesen oder auch im Podcast gehört, dass Norbert Elgert in dieser Saison gesagt hat, das ist zu 90% meine letzte, aber aktuell gibt es da Gespräche, dass der vielleicht noch eine Saison dran hängt?
Tendenz geht sogar sehr stark dahin, dass er dran bleibt.
Wäre auch super wichtig für uns, ne? Wie man jetzt wieder sieht, mit Ayhan, mit Mika auch. Also
ja, da sind ja so viele Spieler. Und die haben ja auch darüber gesprochen, dass ein Nachfolger, der ja dann irgendwo dann auch mal kommen muss, Jakob Fimpel sein soll. Der soll wohl so ein unfassbar großes Trainertalent sein, was man ja gar nicht so mitkriegt. Man kriegt es immer nur so ein bisschen halb mit. Klar, die Erfolge der Regionalligamannschaft beziehungsweise mit den Spielern, die jetzt immer mal wieder hochgekommen sind, geben ihm dann auch so in einer gewissen Art und Weise recht und auch die Tabellensituation jetzt.
Aber ey, U23 ist auch undankbar, ne?
Ja,
hast natürlich. Da mal Stammspieler, dann musst du die abgeben, dann hast du wieder eine Lücke. Also
deine besten Spieler gehen ins PLZ oder verlassen halt den Verein, weil sie irgendwo zweite Liga oder so spielen können. Ne, dann hast du junge Spieler, die irgendwo noch U19 spielen oder dann halt auch wieder oben trainieren bei den Profis. Also ich glaube, U23-Trainer macht nicht viel Spaß, weil du halt einfach nie die Mannschaft zusammen hast. Dafür macht das halt sehr gut. Was am Ende bei rumkommt, wird sich zeigen. Aber gut, jetzt haben wir ein bisschen ausgeschweift. Lass uns nochmal Elversberg drüber sprechen. Ich glaube, wir brauchen über keinen Spieler irgendwie jetzt explizit reden, weil das war eine kompakt gute Leistung, weil die ganze Mannschaft taktisch sich sehr, sehr erwachsen, sehr, sehr gut verhalten hat. Jeder war bei 100%. Es war ein verdienter Sieg. Elversberg, die beste Offensive, hat nicht eine wirkliche Chance gehabt.
Gegen die beste Defensive?
Ich habe schon gesagt, ne, für mich Kurucay, Katic, Karius, diese drei da hinten sind so für mich die Spieler gewesen, die für mich rausgestochen sind. Ich weiß nicht, wie sieht's bei euch aus?
Ja, ich habe ganz klar Katic. Das war einfach overall, war das beeindruckend.
Ja, gehe ich mit. Wie gesagt, eigentlich Kurucay auf ja, der ersten wieder, Halbzeit, aber ne? Nee, overall Katic, passt. Sah gut aus. Ich denke, dass wir das Spiel auch damit abhaken können. Wir haben eine mega komfortable Situation, worüber ich absolut froh bin. Ein Thema noch, ich weiß nicht, ob ihr es gesehen habt, das Foto, das Mannschaftsfoto.
Danach mit dem, in der Kabine, mit dem
Kontrolleur. Weltklasse, ey. sitzt da unten mit drin.
Ja, ja.
Und
das ist ein Schalker, glaube ich.
Ja, gut, weiß ich nicht. Ne? Bei uns gibt's nichts zu dopen. Da brauchst du, sind alle so Maschinen von Haus aus. Nee, aber das war auch geil. Das hat ja auch gute Laune im Internet wieder verbreitet. Also ich glaube auch allgemein, Schalke ist so ein bisschen wieder auf der Mappe. Und ich glaube, das tut dem Verein auch gut, dass du endlich wieder, ne, mag man halten von Social Media, was man will, aber teilweise gehen da Dinge viral über Schalke, wie jetzt Mannschaftsfoto am Ende des Spiels und so, ne? Das hast du ja ewig nicht gesehen, weil ewig da nichts zum Viral gehen ging. Ja?
Vor allem auch die Außendarstellung, ey, wie wurden wir geschunden in den letzten Jahren?
Und dann ist es ja, ne? Und du merkst ja auch, dass dann ein paar Klatschblätter da einiges dann oder nichts zu berichten haben, dann wieder sich Dinge an den Haaren herbeiziehen. Gut, wobei.
Oder dasselbe schreiben ständig.
Ja. Oder dasselbe schreiben. Also von daher, ich glaube, die Entwicklung, mit der können wir ganz zufrieden sein. Ja, und ich bin unfassbar glücklich, dass wir das Elversberg-Spiel gewonnen haben, weil, ich glaube, da können wir jetzt nochmal drauf zu sprechen kommen, wir halt immer noch diesen enormen enorme Verletzungsthematik haben. Wir haben die ja jetzt am Anfang schon mal auseinanderklamüsert. Pascal und ich sind da ja immer noch unterschiedlicher Meinung, warum die ganzen Verletzungen zustande kommen, aber das ist auch gut so. Ich denke aber, dass die Länderspielpause
perfekt
uns gerade, wie du sagst, perfekt zu Gesicht steht. Ich hasse Länderspielpausen persönlich.
Ja, ich bin auch kein
Länderspielpause. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, jeder hasst die, ne, gefühlt.
Genau, weil außer der Länderspielpause kommt noch immer irgendein Verletzter mit. Wir haben das Gütesiegel, dass wir nicht so viele Nationalspieler haben.
Ich glaube, nur Katic, ne?
Nee, mit dem hier Silla auch. Also Mali.
Ja, du hast ein paar U19 oder U21-Spieler, die da durch gute Leistung halt jetzt immer mal wieder dabei sind. Aber es ist halt nicht mehr so, wie es mal gewesen ist, dass dann, keine Ahnung, der halbe Kader weg ist, ne?
Genau, aber ich glaube echt, dass uns diese Länderspielpause jetzt enorm gut tun wird.
Ja, da steht ja auch noch einiges an, ne? Guck mal, heute ist die Fördergenossenschaftsversammlung.
Ja, warum bin ich da nicht hingegangen?
Ja. Weil du einen Podcast aufnimmst.
Boah, ich habe jetzt das muss ich euch kurz erzählen, ich habe jetzt so eine geile Karte bekommen. Fürs Handy, ich darf jetzt immer einen Sondereingang zur Arena nutzen.
Ja, das haben sie jetzt
1.000 Euro haben sie mir abgeknöpft für den Sondereingang. Toll.
Das haben sie gemacht, um die ein bisschen lukrativer zu machen.
Aber wo soll er denn sein?
Ich glaube, das ist derselbe Eingang, wo auch die Familienblock oder so, keine Ahnung.
Oder West oder so, ich kann's ja dann, das ist keine Schlange, gehst du.
Ich glaube, das ist der Eingang, wo wir Peter Neururer interviewt hatten am Schalke-Tag.
Kann sein,
der
da wo dieser VIP-Eingang ist.
Ist aber trotzdem auch immer voll, also von daher.
Ja, gut, aber das wollte ich euch kurz
sagen. Dann nächste Woche Mitgliederversammlung, ne?
Genau.
Nächstes Thema, da wird auch spannend. Die beiden, die da zur Wiederwahl stehen, wird ja sehr wahrscheinlich zu zwei neuen Gesichtern kommen, mit Hegemanns und Brinkert.
Ja.
Wo viele sagen, dass Brinkert dem Vorstand sehr gut tun wird. Aufgrund seiner Erfahrung, seiner Vita, wo ich dann aber auch wieder so ein bisschen Angst habe, dass da zu viele Egos sitzen, die dem Verein nicht gut tun. Aber wir wissen nicht, was passiert. Wir wissen nicht, was die Zeit bringt. Muss man abwarten, muss man gucken.
Da waren noch die Bedenken von Robin Hack, mit denen hatte ich mich auch darüber unterhalten. Der meinte auch, Brinkert wäre schon super, super positiv für den Verein, aber könnte auch bei dem einen oder anderen so ein bisschen aufstoßen. Und ja, schauen wir mal. Wird auf jeden Fall eine frostige Geschichte, glaube ich.
Ja, ist ja jedes Mal sehr, sehr kühl. Ich bin sowieso, also das frage ich mich tatsächlich wirklich. Schalke hat 200.000 Mitglieder. Die Wahl der einzelnen Leute, wieso kriegt man das nicht hin, das online zu machen? Warum kann
weil
ich
sich dann
nicht
zu viel verändern würde.
Ja, richtig. Weil
das die wollen
Leute,
die, genau.
Weil die Angst, glaube ich, haben, dass zu viele Leute dann die Möglichkeit haben zu wählen. Weil ich kann nicht von jemandem verlangen, der aus, keine Ahnung, Bayern, Schleswig-Holstein, Berlin oder sonst was kommt, für eine Mitgliederversammlung dahin zu fahren, nur weil ich wählen möchte. Aber trotzdem habe ich ja das Recht, als Vereinsmitglied, da irgendwo dann, wenn ich ein e.V. bin, auch meine Stimme abzugeben. Und das müsste irgendwie auch anders möglich sein, meiner Meinung nach. Vor allem 2025.
Ja. Da brauchst du kein 2025 für, eine ganz einfache Briefwahl. So wie dann auch bei der Bundestagswahl funktioniert.
Ja, aber das Problem ist dann, haben halt die handelnden Personen ein bisschen Angst, dass da was, dass da zu viel passiert.
Gut, aber auf jeden Fall zwei Versammlungen, wegweisende Versammlungen. Gut, die eine glaube ich nicht so. Ja, da wird wahrscheinlich besprochen, wie viel tolles Geld da eingenommen wurde und was damit jetzt gemacht wird, um den Verein zu stabilisieren.
7,24 Millionen.
Nee, bisschen mehr.
Nee, habe ich heute gesehen.
Okay, gut, okay. Abgehakt. So, aber Mittwoch, Donnerstag, Twente Enschede.
Richtig, 13.
1000 Karten schon verkauft, ne?
Richtig.
Wir sind auch alle vor Ort.
Und ich glaube, wird ein cooles Fußballfest.
Mit unseren Freunden, ja.
Ich denke, dass das Spiel auch so ein bisschen darum geht, vielleicht nochmal den ganzen Valentovic etc. ein bisschen mehr Spielpraxis zu geben. Ne? Vielleicht als etwas härtere Trainingseinheit gesehen wird, aber ich glaube einfach auch da wieder, dass es wichtig ist für die Fans, um die Fans wieder näher zur Mannschaft zu bringen, weil ich sag mal mit Twente jetzt, ne, Twente runden Geburtstag, wir kommen da hin mit Schalke mit ja einer Rekordsumme an verkauften Tickets und ich glaube, dass das auch wieder so ein Stück weit in die richtige Richtung geht, ne, sowas zu veranstalten, wurde ja eigentlich jedes Jahr veranstaltet, aber ich glaube, der Zeitpunkt ist auch ganz gut. Weil man jetzt halt.
Wir können genießen, ne?
Genau, man kann das Spiel einfach genießen, ne? Man kann sich das Spiel in Ruhe angucken und ich denke, dass das echt rundum ein mega gutes Fußballfest wird.
Ja, definitiv. Ich glaube, du wirst da halt hinfahren, ne, mit, weiß nicht, 3-4 Spielern, die so ein bisschen hinten dran sind oder die nach einer Verletzung kommen und wieder ein bisschen Spielpraxis brauchen. Du wirst, glaube ich, einiges aus der U23 und aus der U19 sehen. Und ja, das geht ja auch gar nicht um das Spiel per se, sondern es geht ja wirklich um diese Feier, ne? Um diese Fanfreundschaft, um diese Feier, um diesen Geburtstag und das Ganze drumherum. Das Spiel ist ja einfach nur ein nettes Beiwerk in dem Sinne. Ja. Also bin gespannt, wird, glaube ich, ein ganz cooles Event, wie du sagst. Das ist auch ganz wichtig, als Schalker das jetzt einfach mal zu genießen, weil du halt einfach Zweiter bist, weil es gerade alles einfach gut läuft. Und dann gehst du halt anders in so ein Event rein, als wenn du halt, ne, weißt, okay, ich gehe jetzt in eine Länderspielpause, bin 16., 15., 14., alles läuft scheiße, sondern du gehst da ganz, ganz entspannt da rein.
Ja, absolut. Wo wir schon mal beim Thema Reisen sind, das Wintertrainingslager wurde jetzt offiziell abgesagt, in Anführungsstrichen, im Ausland. Meiner Meinung nach, ihr könnt gleich gerne auch euren Senf dazugeben, eine gute Entscheidung. Danke.
Bitte, so bin ich.
Also eine gute Entscheidung, wie ich finde.
Warum?
Kann ich dir ganz einfach sagen. Erstens sparst du massiv Kohle.
Mhm. Ja.
Das ist der erste Punkt. Und der zweite Punkt ist, finde ich, das, was Muslic ja argumentiert hat, um so ein bisschen die Strukturen zu wahren. Weil jede Reise, egal ob du nur nach Österreich fliegst, fährst, wie auch immer, oder hier nach Holland, jede Reise bringt irgendwo Strapazen mit. Jede Reise bringt irgendwo ein nicht gewohntes Umfeld mit. Und ich glaube, dass das uns echt gut zu Gesicht stehen wird und wir uns da fokussierter auf Trainingsinhalte anstatt auf Reisestrapazen konzentrieren können.
Bin da voll bei dir. Ich glaube, der finanzielle Aspekt ist so der treibende. Aber vollkommen richtig argumentiert. Die Spieler sind von der Familie weg. Ist halt auch nochmal ein bisschen was anderes. Und so bist du halt in deinem gewohnten Umfeld, kannst da hart mal lochen und sparst dir noch Kohle. Also bin da auch sehr positiv gestimmt, was das angeht.
Ich sehe das ganze Thema tatsächlich anders, aber nicht, dass wir ins Trainingslager fahren müssen, sondern ich sehe einfach ganz andere Gründe, die meiner Meinung nach viel weiter im Vordergrund stehen sollten, wo aber nie jemand drüber redet. Wenn du die Möglichkeit hast, aufgrund deiner Trainingsplätze gute Gegebenheiten zu haben, und die haben wir ja mit beheizbaren Rasen, also es ist ja alles bekannt, dass wir definitiv, selbst wenn es fröstelt oder Schnee liegt, trainieren können und vernünftige Plätze haben. Was bringt es mir, eine Woche in die Türkei, Portugal, Spanien oder so zu fliegen, bei 25, 30 Grad zu trainieren mit perfekten Wetterverhältnissen, komm dann hierhin wieder und habe das erste Spiel bei im schlimmsten Fall minus 5 Grad, Regen, Schneeregen oder sonst was. Ja? Also es bringt dir doch viel mehr, dich darauf vorzubereiten, wenn du auch die Wetter Gegebenheiten hast und nicht in 30 Grad schön Füße hoch, keine Ahnung, Pool und Sonne und dann kommst du wieder und dann stehst du mit den Stiefeln in der Scheiße. Also ich verstehe immer nicht diese Trainingslager nach solchen Orten, wo du halt gar nicht realitätsnah trainierst, wie du halt wieder spielen würdest, wenn du zurückkommst. Klar, Geld und Strapazen und so, alles schön und gut. Wobei ich da aber auch sage, auf der anderen Seite, auch Bayern München oder was weiß ich was machen das und spielen trotzdem jedes Mal Meisterschaft, Champions League, hast du nicht gesehen.
Jetzt fang nicht wieder mit dem Thema an, sonst leg ich los.
Ja, aber hat er recht, ne? Hat er recht.
Ne, na klar sind das 2 Tage, die dir fehlen. Aber ich finde einfach, die Wetterverhältnisse sind gar nicht realitätsnah zu dem, was du hast, wenn du halt wiederkommst. Und
eigentlich ist ja so ein Trainingslager, ich gebe dir da recht.
Ja, ne, mit ich weiß, worauf du hinaus willst.
Genau, das ist ja eher so dieses Jugendherberge.
Teambuilding,
ne?
Ja.
Teambuilding, du fliegst als Mannschaft weg. Ne? Weiß ich nicht, einer schläft ein, ne? Wird ein Foto gemacht, freut sich die ganze Mannschaft drüber. Ich glaube eher, dass du so dieses Gefüge mit so Trainingslagern, ne, irgendwo schaffen willst. Und einfach mal weg vom Alltag, ne? Dass du ein anderes Trainingspensum hast, ne? Vielleicht mehr Laktatläufe, ne, dass du auf den Motor auf Hochtouren bringst. Ich glaube eher, das ist so ein Ziel vom Trainingslager, aber ich glaube, in der jetzigen Situation, in der wir sind, brauchen wir den vollen Fokus auf das Ziel und das ist der Aufstieg.
Ja. Kann keiner was anderes sagen.
Wo wir gerade bei Bayern waren, hat einer zufällig das Spiel gesehen gegen Berlin?
Das Tor von Diaz, oder?
Das Abseitstor.
Mhm.
Von Ansa, wo der denn so reinköpft.
Nee, ja. Duiki hat die beiden Dinger gemacht.
Ja, oder nee, ich meine das Abseitstor.
Ach so.
Ja, wo der da so einen Millimeter
genau
im Abseits steht.
Da gibt es ja jetzt wieder Stimmen, die sagen, das ist kein Abseits, das ist ein Millimeter, hast du nicht gesehen, hin und her.
Aber
jetzt mal eure Frage. Hier Baumgartner hat sich ja tierisch darüber echauffiert, dass das kein Abseits war, weil das ist nur ein Millimeter. Wie steht ihr zu so einer Szene? Wir haben ja jetzt letztes Mal vor, weiß nicht, 4 Wochen oder so schon mal über den VAR gesprochen, dass das alles immer eben ein bisschen komisch ist. Mal greift er ein, mal greift er nicht ein. Wann greift er jetzt ein? Werden Situationen durch den VAR überhaupt erstmal wieder heiß gemacht, die eigentlich gar nicht so heiß sind, weil 20 Zeitlupen, die irgendwelche Bilder zeigen, die gar nicht der realen Geschwindigkeit entsprechen. Also wie steht ihr auch explizit zu diesem Beispiel jetzt mit diesem Tor?
Ja, die ist ja ganz einfach. Irgendwo muss es eine Grenze geben. Weil ein Euro ist auch ein Euro. Ein Euro ist nicht 1 Euro und 2 Cent. So, du musst halt irgendwo, abseits ist ganz klar, wenn irgendein Körperteil wenn es ein Millimeter ist.
Ja, war es ja in dem Falle.
War es in dem Fall, aber mit dem Millimeter wäre der Ball dagegen geknallt und der steht vorm Tor, macht ein Tor.
Bin ich auch dabei, ja.
Das ist meine Meinung dazu. Da gibt es eine Trennlinie und eine klare Regel.
Abseits ist abseits.
Und das ist zum Beispiel eine Sache, die mich tierisch nervt, gerade an diesen ganzen Trainern und Verantwortlichen und Experten und wie sie sich alle schimpfen. Man kann über den VAR streiten und reden, wie man will. Es gibt so viele Situationen, wo man sagt, lächerlich. Warum greift der da ein? Warum greift der da nicht ein? Aber abseits ist eine Sache, wo du definitiv eine klare Regel hast, wann ist es abseits. Und wenn es dann auch nur 1 Millimeter abseits ist, dann ist es abseits und ja, dann gibt es keine Diskussion.
100%.
Und da funktioniert dieses System, dadurch, dass du ja den Chip im Ball hast, gibt es auch jetzt nicht diese Überlegung, wann wurde der Ball überhaupt gespielt? Hat man vielleicht das Bild 1 Millisekunde zu früh oder zu wenig, sondern du bist technisch auf höchstem Niveau und kannst genau sagen, dann ist der Ball gespielt worden, dann steht der Spieler da. Deswegen finde ich diese Aufregung über diese Szene jetzt, nur weil sie so knapp ist, absolut lächerlich. Und auf der anderen Seite, jetzt mache ich den Schwenk, warum ich überhaupt über den VAR geredet habe. Es sind 2, 3 Szenen gewesen, wieder auf Schalke. Die eine Aktion, wo Karius 1-gegen-1 den Ball hält. Der Spieler steht 3 Meter im Abseits. 3 fucking Meter im Abseits. Die Linienrichter sind immer angehalten, bei knappen Situationen die Fahne unten zu lassen, weil man kann dann nochmal nachgucken, wenn man sich nicht sicher ist. Aber 3 Meter ist keine knappe Entscheidung. Und in dieser Situation, der Stürmer rennt mit dem Abwehrspieler 50 Meter über den Platz, schließt noch ab. Da kann eine Grätsche passieren. Die Spieler können sich da in dieser Situation so unnötig verletzen.
Ja.
Du rennst einfach 50 Meter, obwohl du weißt, der steht 3 Meter im Abseits. Und für mich, der VAR soll ein Hilfsmittel sein, für mich haben Linienrichter und Schiedsrichter so viel Angst, Verantwortung zu übernehmen, eine Entscheidung zu treffen, die im Nachhinein vielleicht dann korrigiert wird über den Videobeweis, weil sie einen Fehler gemacht haben, verlassen sich mehr darauf zu sagen, weißt du was, ich lass einfach mal laufen, weil der Videobeweis meldet sich ja sowieso, wenn ich Scheiße gebaut habe. Und das finde ich in vor allem klaren Abseitsentscheidungen, wo es wirklich um 3-4 Meter geht, absolut lächerlich. Und da muss ein Linienrichter auch die Eier haben, die Fahne heben und sagen, das ist Abseits.
Doch, doch, gehe ich auch mit. Also,
ich freue mich sehr, dass ihr genau die Situation anspricht. Wir haben gestern im Stadion, das könnt ihr euch nicht vorstellen, bei diesen, da waren glaube ich 3 Situationen, genau von dieser Sorte, ne? Wo der die Fahne nicht hebt, wartet und dann hebt, wenn die Situation vorbei ist. Ne? Und dann wurde auf Abseits entschieden.
Ja, oder der Spieler halt im Endeffekt dann, ne,
genau, am Ball geht oder was. Ne? So, die Situation war vorbei und da haben sich so viele Leute drüber aufgeregt im Stadion. Ja, pfeift doch eher und hebt die Fahne, bist du blind und ne, das Übliche. Da sage ich aber auch ganz einfach, die sind dazu angehalten, die Fahne nicht zu heben, erst wenn die Situation vorbei ist. Und jetzt hast du wieder Definitionsprobleme. Wann ist denn eine Situation klar abseits? Natürlich, wenn der 7 Meter vorläuft und du siehst, der Ball kommt da rein, dann ist es abseits. So, jetzt lass den aber mal nur 30 Zentimeter. Für ein menschliches Auge sind meiner Meinung nach 30 Zentimeter schon klares Abseits. Und dann hast du nämlich wieder die Thematik, dann hebt er die Fahne. So, und dann lass das mal kein Abseits sein. Und dann geht der ganze Trubel wieder los. Meiner Meinung dazu ist, das ist eine Regel, das wurde ganz klar gesagt, die sollen die Fahne nicht heben.
Aber da muss es ja auch eine Grenze geben. Die Situation
zu Ende laufen lassen bei einer Abseitsentscheidung und dann wird entschieden.
Ja, dann kannst du die Regel so auslegen, dass du sagst, wenn die Spielerkörper auf einer Linie sind, heißt, ich bin der Stürmer, du bist der Verteidiger und unsere Körper sind auf einer Linie und kreuzen sich theoretisch auf der Linie noch, dann lasse ich die Fahne weg. Wenn ich aber sehe, dass der Spieler mindestens 2 Körperlängen Vorsprung hat, dann brauche ich nicht mehr über knapp oder nicht knapp reden.
Richtig.
Aber vielleicht hat er dann nicht gesehen.
Dann ist der definitiv falsch in seinem Job.
Definitiv. Da hat er aber recht, wirklich, wenn das so offensichtlich ist, also Abseits ist, dann.
Natürlich,
ich bin da. Ich weiß, dass das Spielraum. Ich weiß, das gibt wieder einen neuen Spielraum, weil wo zieht man dann die Grenze? Wo sagt man ab? Wann hebst du die Fahne? Wo ist nicht klar? Deswegen sage ich, wenn du als Schiedsrichter oder als Linienrichter siehst, die Spieler befinden sich auf einer Linie, die Körper sind auf einer Linie, dann lass es sein. Wenn ich aber sehe, der Spieler ist 2 oder 3 Körperlängen voraus, ja, da brauche ich auch keinen Videobeweis oder sonst was. Und wenn ich das nicht entscheiden kann, dann bin ich fehl am Platz. Und ich bin sowieso der Meinung, gut, deutschen Fußball gucke ich jetzt mehr als ausländischen, aber ich bin der Meinung, dass die Schiedsrichterqualität von Jahr zu Jahr schlechter wird. Und da muss man auch offen mal drüber reden dürfen. Wir uns interessiert, das interessiert niemanden, was wir darüber sagen. Aber sobald ein, ich sag mal in Anführungsstrichen, Experte oder irgendein Spieler oder Trainer sich über Schiedsrichter aufregen, dann wird ja immer ein Fass aufgemacht, die Schiedsrichter müssen geschützt werden. Nein, der Schiedsrichter, wenn der Scheiße gepfiffen hat, ein Scheißspiel geleitet hat, dann darf der genauso kritisiert werden wie ein Spieler, der eine Tätlichkeit begeht, wie ein Spieler, der eine Scheißleistung bringt oder wie ein Trainer, der sich scheiße verhalten hat.
Ja,
und jeder, der mal Fußball gespielt hat, weiß, Fußball ist emotional. Und jetzt geht es dann auch noch darum, im Profibereich als Trainer teilweise um Existenzen des Vereins oder um deinen Job. Und wenn du dann siehst, dass eine klare Fehlentscheidung getroffen wird und du bist als Trainer da außen und rastest aus, dann sagen sie alle, wie verhält der sich, Vorbild, bla bla bla, hast du nicht gesehen. Aber der Schiedsrichter ist auch ein Vorbild für Schiedsrichter, die irgendwann mal kommen wollen oder die mal irgendwann in die Bundesliga wollen. Und wenn du Scheiße gebaut hast, dann steh dafür gerade. Das hat nichts mit Schützen zu tun, wenn ich über die Leistung einer Person rede, die einfach scheiße war.
Ja?
Ganz einfach. Und das ist das, was mich so stört, immer diese schützende Hand über die Schiedsrichter. Die haben einen schweren Job. Du hast es dir ausgesucht. Ein Feuerwehrmann hat auch einen Job, wenn das Haus brennt, im 20. Stock da hochzugehen und die Katze von Gudrun oder Brigitte da zu retten, weil die vergessen hat.
Ja, zumal wie viele Hilfsmittel haben die mittlerweile?
Du kannst einfach das Spiel als Spielleiter, du bist ja der Spielleiter und nicht der Spiel... Begleiter. Leiter, nicht Begleiter. Begleiten soll der VAR. Du sollst leiten. Aber ich habe das Gefühl, dass mittlerweile der VAR das Spiel leitet und der Schiedsrichter nur noch begleitet. Das ist total vertauschte Rollen sind. Und das nervt mich so sehr, dass Schiedsrichter immer noch so geschützt werden. Ich habe selber über 20 Jahre Fußball gespielt. Und es gab mit Sicherheit 30 Schiedsrichter, die ich gerne um die Ecke gebracht hätte. Hm. Mit Sicherheit. Weil die teilweise so absurd schlecht sind. Jeder macht Fehler, gar keine Frage. Aber die haben dann auch immer so eine eklige Arroganz, weil die ganz genau wissen, sagst du ein falsches Wort, fliegst du vom Platz. Ah, ekelhaft. Muss die mir einmal drüber aufregen, tut mir leid.
Das freut mich. Das ist bei allen, glaube ich, angekommen. Ich schicke da gleich mal an den DFB die Tonspur. Aber du, 100%, nur wie gesagt, ich bin da anderer Meinung bei euch. Ne? Da gibt es eine Regel für, die sollen die Fahne nicht heben. Ne? Ob es jetzt gut oder schlecht ist, dann fragt man sich halt auch, wofür sind sie denn da?
Exakt.
Aber ne, klar, ich sehe es ein bisschen anders, da brauchen wir uns nicht drüber aufregen, das ist die Regel.
Abseits ist ja dann auch jetzt im Gespräch, dass man diese Regel revolutionieren möchte. Ne? Da ist ja im Gespräch, dass es erst abseits ist. Ich weiß nicht, ob er davon was mitbekommen hat. Es soll erst abseits sein, wenn der Spieler komplett mit jeglichen Körperteilen, die ein Tor erzielen dürfen, vor dem Abwehrspieler.
Ja, dann, dann hast du den Fußball kaputt gemacht.
Das kannst du nicht machen.
Natürlich kannst du das nicht machen.
Erstmal kannst du dann gar nicht mehr entscheiden, wann abseits ist oder nicht, weil dann kann ein Linienrichter das gar nicht mehr sehen. Das ist völlig absurd.
Ja, wie willst du das auch verteidigen?
Und genau, das ist taktisch dann auch so eine Sache. Mit dieser Taktik, die Schalke gerade spielt, könntest du dieses ganze System gar nicht.
Warum musst du einfach immer die Hand an der Brust halten? Heißt, die Hand ist noch auf der, oder den Arm, der ist noch auf der Höhe von dem Gegenspieler.
Ja, aber der Arm, der zählt ja nicht.
Scheiß. Nee. Ja, gut. Dann muss ein Bein da hinten draufstecken oder so.
Ja, aber das ist, also das sind, das, weißt du, wir reden über Regeln oder Regelrevolution, wo du halt eine klare Regel hast, die dir genau sagt, das ist abseits, das ist nicht abseits. Da reden wir über Revolution.
Warum muss alles immer geändert werden?
Ja, die sollen mal eine klare Handregel reinbringen. Die sollen mal endlich klar machen, was ist
absurd,
mit Hand.
Das ist auch absurd. Ich finde, Hand ist, wenn der Ball die Hand berührt.
Ja, aber dann sind wir auch wieder bei dem Punkt, war es eine unnatürliche, war es Absicht, angeschossen, war das eine Verbreitung. Also Hand ist schon kompliziert, gar keine Frage. Das, was mich bei der Handregel stört, ist einfach nur, dass du dreimal dasselbe Bild hast und dreimal unterschiedlich gepfiffen wird.
Ne?
Das ist das Problem. Aber gut, jetzt haben wir uns genug aufgeregt. Lass mal die Gemüter wieder runterfahren, wir sind zweiter Platz. Aktuell, ne, wie ihr das so schön sagt, auf einem Aufstiegsplatz, wo die Reise hingeht, wissen wir nicht. Die Länderspielpause kommt zu einem perfekten Zeitpunkt. Es geht zu unseren Freunden nach Holland. Wird ein schönes Event. Jedem, der da ist, wünschen wir natürlich viel Spaß. Und ja, ich glaube, da machen wir die Sache einfach rund und
genau, Kevin, walte deines Amtes.
Auf Preußen Münster. Haben wir jetzt gar nicht drüber gesprochen, weil halt auch nicht wirklich was ist.
Ja, ich glaube, wir hören uns auch nochmal, oder?
Ja, wir gucken mal. Aber ich. Oder wir machen ganz schnell, ganz schmerzlos, kurz einen Ergebnistipp, falls wir uns doch nicht mehr hören.
2-0.
Muss leider mitgehen. 2-0 würde ich auch sagen.
Ja, ich auch. Also, war wieder mal wunderschön. Folgt uns auf diversen Social Medien. Hört uns, abonniert uns, drückt gefällt mir, kommentiert, wenn euch was bei Pascal nicht gefällt, was er immer so sagt.
Genau.
Und tschüss, Pascal, irgendein dummes Tschüss noch?
Ciao mit V.
Danke.
Glück tschüss. Auf.
Glück auf.